Hi, das ist Folge 2 des Magazins über und mit Markus Heitz. Solltest du die erste Folge noch nicht gehört haben, empfehle ich dir dort zu beginnen. Für alle anderen, willkommen in Kapitel 2 – Worldbuilding. Mit dem Thema Worldbuilding bin ich das erste Mal so richtig im Jahr 2020 in Kontakt gekommen. Während des ersten großen Lockdowns. Ich hatte viel Langeweile und wollte meine Freunde, die noch nie Pen & Paper gespielt haben, in eine Fantasy-Welt einladen, die einfach nur überfüllt mit Fantasy-Klischees sein sollte. Ein gutes Reich in der Mitte, mit bösen Nachbarn, die drohende Gefahr von Orks aus dem Osten und ferne Gestade, wo die Elfen wohnen. Eine gute Mischung aus D&D, Herr der Ringe und auch ein bisschen Markus Heitz. Denn meine Zwerge waren, wie bei ihm, auch in unterschiedliche Stämme aufgeteilt. In seiner Welt, dem geborgenen Land, bewachen sie die Eingänge in das Gebirge, das das gesamte Land umgibt. Ein bisschen erinnert das an die Zwerge der nordischen Mythologie, die in den vier Himmelsrichtungen verteilt wurden, um den Himmel zu stützen. Ihre Namen waren übrigens Austri, Vestri, Nordri und Sutri. Doch Markus befindet sich dabei in guter Gesellschaft. Auch Tolkien hat sich von der Edda inspirieren lassen. Damals bin ich irgendwie wild vorgegangen. Ich habe einfach alles aufgeschrieben, was mir so in den Kopf kam. Habe 1000 Ordner aufgemacht für Länder, Städte, Stämme oder Hintergründe, von denen bis heute vielleicht die Hälfte gefüllt ist. Ich wollte einfach spielen und hatte ehrlich gesagt keine Lust, mich in hunderte Bücher Lore von Dungeons & Dragons einzulesen. Denn in einer Welt, in der einige Dinge noch nicht existieren, kann man sie erfinden oder mit den SpielerInnen verhandeln, wenn sie dann die Bühne des Spiels betreten sollen. Für mein neues Projekt will ich es jetzt aber einfach mal richtig machen. Schauen, wie ein Profi eine Welt entwirft und davon lernen. Zum Glück habe ich Markus Heitz. Wie würdest du die Beziehung bei dir zwischen Rollenspiel und Autorendasein beschreiben?
Ich überlege gerade, warum hin. Also das Rollenspiel hat auf alle Fälle dazu geführt, dass du sehr schnell raffst. Weil das Rollenspiel war ja damals noch vor dem Computerspiel. Computerspiele waren mehr oder weniger Standbilder. Wenn ich da an Bard's Tale denke, auf dem C64, das Ding hat eine Straße geladen, da konntest du dir Essen machen, aufs Klo gehen, einen Tee und dann bist du gestorben, dann ging das Ganze wieder von vorne los. Also es gab damals so schon die ersten Computerrollenspiele, aber nicht so, wie man sie heute kennt. Und die Basis wiederum von diesen Computerrollenspielen waren ja im Endeffekt Pen-and-Paper-Abenteuer, weil Pen-and-Paper ähnlich funktioniert, im Endeffekt wie ein Computerrollenspiel. Du hast immer die Frage, if then, so. Und das so funktioniert eben ein Abenteuer. Und was ich daraus eben gelernt habe, war, wie man Welten erschafft, wie man dramaturgisch geschickt erzählt, also nicht nur aus Romanen, sondern eben auch, wie so ein Abenteuer läuft und wie absurd auch ein Abenteuer verlaufen kann. Und dass Überraschungseffekte und Wendungen auch sehr wichtig sind. Das gehörte alles mit in das Rollenspiel und was man eben daraus lernt. Aber gerade das Worldbuilding, das du siehst, eine Welt kann noch so absurd und abstrus sein, und wir haben echt viele Rollenspielsysteme gespielt damals, die Welt muss trotzdem ihren eigenen Gesetzen gehorchen. Also wenn du ein Gesetz brichst, muss es begründet sein und erklärt sein, ansonsten bricht die Welt wiederum in sich zusammen. Und das lernst du halt durch das Rollenspiel und weißt, auf was du eben achten musst.
Lieber Spielleiter oder Spieler?
Ich glaube, von den 16 very aktiven Jahren, die ich da verbracht habe im Rollenspiel, war ich die überwiegende Zeit Spielleiter. Ich überlege gerade vor mich hin. Also mindestens, ich glaube, eher Spielleiter.
Hast du aus dem Rollenspiel auch so ein bisschen Inspiration für deine Kampfszenen benutzt? Oder jetzt, um auch die Schwarze Königin beispielsweise anzusprechen, diese Anfangsszene mit dem Bären, da habe ich mich schon fast in einem kleinen Pen-and-Paper-Kampf gefühlt.
Das ist, glaube ich, auch wieder bei Kreativen sehr unterschiedlich. Aber ich sehe die Szenen, die ich schreibe, auch wie ein Film im Kopf, inklusive Kamerafahrten, also wirklich Details ran, Details raus, Zoomen, Totale und sowas. Also ich sehe den Film, der abläuft, Und dann ist es mein Job, das Ganze so umzusetzen, dass zumindest ein ähnlicher Film bei den Leserinnen und Lesern entsteht, wenn sie diese Szene praktisch dann auch lesen. Und daher kommt der Eindruck, dass das schon sehr plastisch ist, weil es bei mir eben ein kleiner Film ist, der im Kopf läuft. Das war auch schon immer so. Das fand ich mal recht spannend. Und gerade, dass du eben auch mit Perspektiven spielen kannst, wie gesagt, rein und zoomen, rauszoomen, wie im Film eben auch. Auch mit Zeitlupe arbeiten, auch das habe ich gemacht. Es war bei einer Albe hier schon drin. Oder eine auch, ich glaube, es war irgendein ein Lanzengang, wo die Lanze dann zerbricht und das Ganze eben in super Zeitlupe beschrieben, aus der Sicht des Charakters, weil er das selber nicht fassen kann. Und manchmal hat man ja selber im eigenen Leben so einen Moment, wo du denkst, jetzt läuft gerade irgendwie alles voll in Zeitlupe, weil die Situation so crazy ist oder so unfassbar, während manche Sachen einfach so schnell geschehen, dass du dich zweimal rumdrehst und denkst, was ist gerade passiert? Und sowas kann man im Buch auch genauso einsetzen.
Was war eigentlich dein erster Pen-and-Paper-Charakter? Kannst du dich noch erinnern?
Wir waren damals wenig Leute und wir mussten zwei führen. Es war ein Zwerg, es war ein Zwerg und ein Elb tatsächlich. Und der Elb starb sehr schnell. Ich glaube, daher kommt die Vorliebe für Zwerge.
Verstehe, absolut nachvollziehbar. Beim Thema Welten bauen stellte sich mir die Frage, war Uldad eigentlich deine erste Welt, die du gebaut hast? Jetzt,
ja. Also das gibt es auch noch ein eigenes Notizbuch zu, wo wirklich alles genau, die Landkarte ist da noch drin, der Zeitstrahl, also die ganze Historie. Das Ding war damals schon komplett entworfen als Rollenspielwelt.
Ach, irre. Und wovon hast du dich da inspirieren lassen bezüglich Uldad?
Mir war Herr der Ringe natürlich ein Begriff. Ich wollte aber bewusst keine Herr der Ringe-Welt, sondern eben, da ich das ja so ein Rollenspiel kannte, Abwechslung ist ja das Coole. Also habe ich überlegt, naja, ich orientiere mich eher so ein bisschen an Europa und 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert um die Kante. Das macht bestimmt Spaß, ein bisschen eine andere Art der Magievorgehensweise und gleich eben, wie ich schon erwähnt habe, Historie mit einbauen, auch da schon Zwiste zwischen verschiedenen Reichen einsetzen, die man später im Roman wiederum anführen kann, um noch mehr Thrill und Suspense reinzubringen und mehr Dramatik und wie das alles so ist.
Und wie bist du da rangegangen? Ich habe jetzt aus einem anderen Interview schon gehört, bei dir steht die Karte ganz am Anfang eines Worldbuildings.
Genau.
Wie gehst du dann da weiter vor?
Ich nehme mir einen Stift. Ne, ich habe dann so ein DIN A4-Ding oder je nachdem, wenn ich mein Büchlein dabei habe und sonst nichts, dann male ich da rein. Dann male ich zuerst den großen Umriss. Das ist praktisch das Hauptaugenmerk. Und auf diesem Hauptaugenmerk werden dann weitere Linien eingezeichnet, also Länderreiche sozusagen, Länder oder Reiche, die eine Rolle spielen. Und dann werden die eingeteilt, wo sie sind, welche klimatischen Bedingungen da herrschen, wo es was gibt, in welchem Reich, wo gibt es mehr Berge und so weiter und so fort. Und wenn ich dann die Topografien alles entworfen habe, dann geht es auch darum, welche Herrschaftsformen gibt es da. Also es wächst praktisch von Grund auf, wie eine Welt eben so entstehen sollte, was man heute in verschiedenen Games wiederum drin hat, die ja solche Simulatoren haben, wo man eben so ein Reich führen muss, das von der Steinzeit bis zur heutigen Zeit reicht oder so. Genauso wird ein Reich, eine Welt bei mir auch entworfen. Und das ist praktisch die Kernwelt, die dann entsteht mit einer Großlandkarte, mit Detaillandkarten, wo Wege eingezeichnet sind, die wichtigsten Städte, wer da wohnt, wie die Bevölkerungsaufteilung in jedem eigenen Land ist und so weiter und so fort, inklusive Hohlmaße, Flächenmaße, welche Münzeinheiten es da gibt. Und dann überlege ich mir, wenn ich das nicht vorher schon gemacht habe, was außenrum um dieses Hauptland liegt und ob ich das unbedingt direkt jetzt schon für die Haupthandlung brauche oder ob ich das nach und nach praktisch dazu schalte. Das ist wie ein Rollenspiel, wenn Computerrollenspielen, wenn du am Anfang auch so die Kamera hast, so auf deinem Land und dann zieht der Fokus immer weiter auf, je nachdem, wie viel du erkundest. Am Anfang ist aber nur das wichtig, wo du dich drin bewegst.
Also ein bisschen Mikro-Makro-mäßig.
Genau. Das war ja auch bei den Zwergen gleich so, dass es das geborgene Land ist, dass wir die Berge drumherum haben. Das heißt, ich habe ein abgeschlossenes Setting und mache Verbindungen nach außen eben durch die Tore auf, wie ich es eben brauche. Bei Vedora ähnlich. Du hast eine Wüstenstadt, wo dann definiert wird, es liegt mitten in der Wüste und die Handlung spielt in erster Linie nur in Vedora ab. Aber natürlich gibt es außen herum liegende Reiche. Es gibt auch eine Übersichtskarte, die haben wir dann später ins Buch auch mit reingenommen, die du auch zuschalten kannst, wenn man es bräuchte. Aber Vedora als Wüsten- und Handelsstadt ist halt so riesig, dass du das eigentlich nicht brauchst. Höchstens mal zur Erklärung, dass irgendein Kaufmann aus X kommt oder es Krieg zwischen Y und Z gibt, lauter so Sachen. Aber das interessiert die Leute dann in Vedora selber erstmal nicht.
Das hatte ich mir tatsächlich auch schon als, also da, mit dem geborgenen Land hatte ich mir tatsächlich auch schon als Frage aufgeschrieben, inwiefern du schon ein konkretes Bild von der Welt außerhalb des geborgenen Landes im Kopf hattest.
Die gab es immer, die werden auch dann später durch die Albae beleuchtet. Also die Zwerge sind ja anfangs zumindest schon recht inländisch orientiert, aber über die Albae, die ihr erstes Großreich sozusagen außerhalb hatten, wird ja schon angedeutet, dass es außenrum noch viel mehr gibt. Ja, aber um die Leute nicht völlig zu überfrachten mit Infos, also Infodump ist halt immer eine gefährliche Sache, um die nicht völlig zu überfrachten damit, ist das eher angeschnitten oder angerissen worden, aber stand nie so im Hauptmittelpunkt.
Hast du manchmal dabei Angst vor so Logiklücken, dass dir sowas entsteht beim Worldbuilding?
Das will ich gar nicht ausschließen, vor allen Dingen, wenn du über Jahre hinweg irgendwas entwickelst. Also möglich, dass sich Fehler einschleichen. Leserinnen und Leser merken das meistens sofort, denn für die gibt es oft keinen Abstand. Während bei mir die Schaffensphase, wir sind jetzt im 21. Jahr Zwerge. Also das ist vor 20 Jahren mehr oder weniger zum ersten Mal erschienen. Wenn du ein solches Ding über 20 Jahre entwickelst, entwirfst, weiterbringst und voranbringst, kann es natürlich sein, dass irgendwo Details irgendwo rumliegen, auf die ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm habe. Obwohl ich echt viele Dateien habe, wo Sachen abgespeichert sind, wo die Welt beschrieben ist. Trotzdem hat vielleicht irgendein Charakter in Band 2 was gesagt, dass ich vergessen habe aufzuschreiben oder nicht mehr auf dem Schirm hatte oder ich damals lustig fand und es heute aber schon nach 20 Jahren vergessen habe. Wenn die Leser aber praktisch eine Woche Zeit haben und lesen alle Zwergebände hintereinander, fällt ihnen das natürlich sofort auf. Mir nicht.
Wie war es für dich dann in Abgrenzung dazu, für eine bereits bestehende Welt zu schreiben, jetzt beim Thema Shadowrun beispielsweise, wo du sie nicht selbst entworfen hast?
Das macht es für mich ja noch entspannter, weil ich nur, Anführungszeichen, nur nachlesen muss, was ich brauche. Als Rollenspieler, aber ich war sowieso in der Shadowrun-Welt drin. Also ich kannte mich da aus und habe dann ja, der erste Band spielt ja noch teilweise in Deutschland, aber überwiegend in Amerika. Und ich habe dann gesagt, warum soll ich eigentlich in Amerika spielen? Wir haben ja auch super Quellenbücher in Deutschland und habe dann die ADL eben genommen für die anderen Shadowrun-Bücher als Hauptspielort. Und das hat extrem viel Spaß gemacht, weil ich musste einfach nur nachgucken, gibt es da schon was? Okay, gut, dann nehme ich das, was die Quellenbücher mir vorgeben. Wenn es da nichts gibt, habe ich mir was ausgedacht und habe es dann von der Redaktion damals absegnen lassen. Die haben sich damals überhaupt gar nicht gefreut, weil ich einen Anti-Magier eingebaut hatte. Lustigerweise war dieser Anti-Magier Negamagician, also wie negative Magie, war der aus dem offiziellen Shadowrun-Werk aus Amerika. Die hatten dort den Charakter schon eingeführt. Deshalb war das für mich völlig klar, dass ich den einsetzen kann, weil er ist ja offiziell. Habe ich ihn eingebaut und geschrieben und dann kam sofort die Nachfrage, was ist das denn? Ich so, naja, also, ja, schwierig. Der blieb trotzdem drin. Und natürlich kamen die Nachfragen dann, den gibt es in Deutschland gar nicht als Rollenspielcharakter. Wie machen wir das denn jetzt? Die Leute haben es dann über Schamanismus praktisch erklärt. Also haben dann auch Anti-Magier gebaut über Schamanenprofile, glaube ich, irgendwas war da. Also war lustig zu sehen, wie die Leute dann angefangen haben, Sachen, die es bei uns im Regelwerk gar nicht gab damals, auf diese Art und Weise selbst zu adaptieren.
Hast du eine Technik, wie du den Überblick behältst über so eine Welt, die du dann erschaffen hast? Gibt es da ein System, das du dir dafür angelegt hast, wenn du dann wieder rein willst in so eine Welt und dann weiterschreiben willst?
Das System heißt bei mir Plot. Ich plotte sehr viel, also eigentlich immer. Das heißt, es gibt für jeden Roman einen Plot, einen Fahrplan. Das sind Stichpunkte, 6, 7, 4 Seiten, was in einem Roman passieren wird von Anfang bis Ende. Das heißt, bevor ich mit einem Roman anfange, steht die komplette Handlung schon, sodass ich dann später beim Schreiben immer noch nachgucken muss, wo ich gerade bin, auf meiner kleinen Roman-Wanderroute, und schreibe dann los. Und das wiederum sind für mich, wenn ich jetzt nach Jahren, also zwischen den letzten Zwergebänden lagen zum Beispiel 5 Jahre oder 7 Jahre sogar, auch zwischen Ära, dem ersten, zweiten Band, lagen auch 7 Jahre. Das heißt, natürlich lese ich den Vorgängerband noch einmal durch, um wieder ins Feeling reinzukommen, um dann das Weltengefühl wieder zu bekommen. Aber natürlich lese ich dann auch meine ganzen Aufzeichnungen dazu, die ich vorher gemacht habe, von vorhergehenden Plots und welche Details und welche Charaktere und so weiter und so fort. Also diese Aufzeichnungen existieren alle und ohne die wäre das ziemlich verheerend.
Hättest du Lust, eine Mini-Welt gemeinsam zu erstellen? Also zumindest auszuprobieren, ob es funktioniert.
Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen, weil Weltenbau ist normalerweise echt komplex und wenn ich eine Welt neu entwerfe, geht da normalerweise eine Woche drauf. Deshalb bin ich jetzt gespannt, vor allen Dingen, wir können keine Landkarte malen, was jetzt passiert.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und natürlich alles, was so an Rändern übrig bleibt, würde ich dann fürs Pen and Paper oder fürs One-Shot dann weiterführen. Ich hatte mir gedacht, wenn wir das so auch über eine Entfernung gemeinsam machen, hätte ich mir als erstes die Frage gestellt, in welchem Setting wir die kleine Welt einbringen wollen. Also zum Beispiel Fantasy, in Richtung, also so wie High Fantasy, Low Fantasy oder Horror wie in Richtung Cthulhu oder so oder entsprechende historische Settings, weil wir beide sind ja auch Historiker. Also da wäre dann die Frage des Settings als erstes. Hast du da eins, was du jetzt spontan präferieren würdest oder sollen wir richtig Rollenspiel-like den Würfel entscheiden lassen?
Mach mal Würfel. Würfel finde ich herausfordernder.
Möchtest du würfeln? Weil du bist ja der Gast.
Ich bin da nicht vorbereitet. Ich kann hier nur, was habe ich hier rumliegen? Nichts, was würfelt.
Sonst gibt es ja auch so Würfel-Webseiten. Sonst können wir da auch eine.
Ja, bis ich jetzt aufgeklickt habe und der Rechner abstürzt, dann ist alles, nein, wir gehen da kein Risiko ein. Oder sagst du mir, ich soll eine Zahl ausdenken zwischen 1 und irgendwas.
Oh, das finde ich auch richtig gut. Okay, gib mir kurz eine Sekunde. Ich mische dir jetzt nochmal diese Sachen hier und dann würde ich dich um eine Zahl zwischen 1 und 3 bitten. Die kannst du dir jetzt schon mal.
Dann nehme ich Tor 3 und ich hoffe, es ist kein Zong drin.
Es ist eine historische Komponente.
Ah ja.
Hast du eine Lieblingsepoche, aber vielleicht eine Epoche, die dir gerade besonders zusagt?
Ja, ich bin ja großer Fan von Doppeldeckern und Luftschiffen. Sowas geht immer. Und das macht sich halt im Rollenspiel auch super gut. Also ich rede nicht von, als wäre in dem Fall, nennt man es dann ja Dieselpunk, mehr oder weniger.
Dieselpunk?
Also wir sind um 1900. Sagen wir denn 1914. 1914 ist gut, weil da geht es in Europa richtig rund zum Beispiel. Da sind wir kurz vorm Ersten Weltkrieg. Du hast Luftschiffe, obwohl da waren sie nicht ganz so groß spektakulär. Wir müssen ein bisschen vorspulen. Wir gehen auf 1916, da tobt schon der Krieg. Alles ist sehr kompliziert. So ein schönes Setting, wo du alles machen kannst. Von Agenten über Übersinnliches bis sonst irgendwas. Also nicht, dass ich Krieg schön finde, aber das Setting ist so, dass man sehr viel damit anfangen kann, weil es große Irrungen und Wirrungen gibt, wo man Charaktere super reinschmeißen kann.
Bei Geschichte oder bei geschichts- oder historisch angelehnten Welten finde ich es auch immer ganz interessant, so ganz kleine Nuancen zu verändern, die jetzt nicht unbedingt die Welt komplett umschmeißen, sondern so eine gewisse Art und Weise den Stil auch verändern. Wenn wir jetzt 1916 uns im Kopf behalten und da jetzt ein bisschen als kreative Veränderer ein paar Realitäten verändern. Fällt dir da was ein oder irgendwas, wo du spontan sagst, ja, wenn wir das ein bisschen verändern, dann wird es ein bisschen lustiger.
Wir sagen einfach, dass die Stromquelle, also Elektrizität, viel weiter fortgeschritten ist, beziehungsweise viel mehr eingesetzt wird, als es damals war. Fun Fact am Rande, um 1900, beziehungsweise ich glaube 1910, war in New York, waren die meisten Autos dort batteriebetrieben. Das ist der Hammer. Also wenn man sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, sieht man, die waren damals schon relativ weit, inklusive mit Batteriewechselstationen. Das heißt, wenn du gemerkt hast, dass ein Auto nicht mehr so schnell fährt, bist du in die nächste Werkstatt gefahren, hast eine volle Batterie gekriegt und hast die Leere dort abgegeben. Die wurde dann wieder aufgeladen. Also hätten wir das damals durchgezogen, hätten wir keine riesen Diskussion mehr über E-Autos heutzutage. Ja, also sagen wir doch einfach, dass in unserer Zeit die ganzen Verbrenner gar nicht mehr so aktuell wären. Also wird nichts mehr verbrannt, sondern die arbeiten alle mit Elektrizität.
Oh, das finde ich sehr gut.
Also wir sind geschichtlich nicht ganz falsch, aber wir haben schon ein bisschen herumgepfuscht, sodass ganz viel mit Elektrizität geht und so. Infolgedessen wäre es ganz gut, wenn wir auch die Füllung der Luftschiffe, sollten wir, obwohl Wasserstoff kann sie dann super mit Elektrizität herstellen, das geht schon. Also das Problem bei den Luftschiffen war halt bei Wasserstoff, dass es halt relativ schnell durchgezündet hat. Man erinnert sich an diverse brennende, abstürzende Luftschiffe. Du kannst überlegen, ob du das mit Helium austauschen willst. Sonst wird halt jeder Flug mit Luftschiff immer so eine heiße Sache, buchstäblich. Aber wir bleiben mal bei Elektrizität.
Absolut. Ich find den Elektrizitätspunkt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, vor allem weil er auch einiges auch ändert an beispielsweise Unterhaltungskultur, die dann ja auch entsprechend andere Möglichkeiten mit sich bringt.
Wir machen so ein bisschen, gut, das setzt natürlich Wissen von Menschen voraus, oder aber du benutzt dann, wenn ihr die One-Shots macht, ganz viele Bilder. Metropolis war ein ziemlich bekannter Film, der damals schon Maßstäbe gesetzt hat. Lass uns doch die Optik auch ein bisschen Richtung Metropolis verschieben.
Optik in Richtung Metropolis. Ja, wem mache ich was vor? Optik in Richtung Metropolis. Zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, was Markus damit eigentlich meint. Also schmeiße ich in der Nachbearbeitung den Begriff erstmal in Google rein. Bei Metropolis handelt es sich um einen Stummfilm von 1927. Regisseur war Fritz Lang, der für seine dystopischen und utopischen Filme bekannt war. Ich finde den Film in ganzer Länge sogar auf YouTube und bin verwirrt. Das Medium Stummfilm wäre wirklich nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge für sich. Aber was ich sagen kann ist, es ist definitiv gewöhnungsbedürftig. Wer sich den Film übrigens anschauen möchte, den habe ich den YouTube-Link in der Folgenbeschreibung verlinkt. Das Bild von Elektrizität und seiner Bedeutung ist auf jeden Fall eindrücklich. Es geht viel um die große Maschine, die zwischen der Welt der Unterschicht und der Welt der Oberschicht steckt und mit Hebeln von den Arbeitenden bedient werden muss. Gleichzeitig kann Elektrizität auch die Seele eines Menschen in eine Maschine transferieren und ist natürlich die Lösung für den Bösewicht, um die ganze Stadt zu zerstören. Die Lampen, die auf den Bürotischen stehen, sind futuristische Dreiecke und wann immer der Strom für etwas mehr als Licht oder Energie gebraucht wird, läuft er durch Kolben mit Flüssigkeiten, die dann blubbern und anzeigen, die hochschnellen und heruntergehen. Für mich passt das irgendwie. Wenn man mal bedenkt, dass in dieser Zeit ein regelrechter Hype um Elektrizität entbrannte und gerade einmal die Hälfte der Wohnungen in Berlin elektrifiziert waren. Vom ländlichen Raum braucht man dabei nicht einmal zu reden. Elektrizität schien die Hoffnung und die Lösung für alles zu sein. Einen ähnlichen Hype findet man übrigens in den 60er Jahren um Atomkraft in Amerika und gerade diesen westlichen Gebieten. Ich nehme für unsere Welt also mit, dass wirklich alles, was auch nur im Entferntesten mit Elektrizität getan werden kann, auch mit ihr gemacht wird, inklusive hochgeheimer Experimente und superstarker Waffen. Aber genug Einschub aus der Post-Production, zurück zum Interview. Ich finde schon, zu Elektrik oder Elektrizität passt vielleicht auch ein bisschen sowas wie Sterilität oder Sauberkeit, weil wenn wir Elektrizität vielleicht mit Verbrennung so gegeneinander setzen, finde ich Verbrennung immer sehr, sehr viel rußiger, sehr, sehr viel schmutziger. Und da würde doch vielleicht auch ganz gut reinpassen, wenn wir so ein bisschen sowas wie eine Prohibition in unsere Welt von 1916 reinpassen. Das heißt, auch die Gesellschaft ist so ein bisschen blanker, so ein bisschen cleaner, steriler, Alkohol nicht erlaubt vielleicht. Würde ich auf jeden Fall hier sehen. Was sagst du?
Probier das gerne, aber wir wissen alle, was der Mensch gerne tut, macht er trotzdem. Das hat uns hier Prohibition auch gelehrt. Und dadurch, dass Verbrenner vielleicht verboten sind, haben Leute heimlich irgendwo noch solche Verbrennersachen rumstehen. Völlig illegal, aber total geil. Also so ein blubberndes Auto. Man kennt das ja, wenn so ein, keine Ahnung, V8 Doppelzylinder irgendwas angeht, John Wick-Style, dass die Maschine geht an, der Sound ist, ich finde den Sound super geil. Aber wenn du siehst, wie viel Liter der halt an Sprit zieht, weißt du, das ist eigentlich totaler Quatsch. Also vielleicht sind Verbrenner eigentlich verboten, aber die Leute finden es halt trotzdem irgendwie cool, wenn es kracht und scheppert und brummt und stinkt.
Da bekommt das Wort illegale Autorennen natürlich auch nochmal eine andere Bedeutung.
Ja. Zum Beispiel.
Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das da halt eben dann auch so ein Ding ist, auch von der Polizei durchaus geahndet wird und deswegen vielleicht hinter oder in den Wäldern oder so in den Hinterländern praktiziert werden muss.
Klar.
Sehr gut. Das finde ich, ist schon auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Aber wir befinden uns trotzdem im Krieg, ne?
Ja, ja.
1916, ne? Okay, ja. Ich glaube, damit kann man gut arbeiten. Da kann man ein gutes One-Shot draus machen.
Kannst du alles machen. Du kannst die als Spione irgendwo hinschicken. Und das ist global betrachtet, war ja dann auch viel los, weil der Krieg ja nicht nur Europa beeinflusst hat, sondern auch an anderen Fronten ausgeführt wurde. Und auch da, ganz viele Möglichkeiten. Von Friedensstifter über Spionen bis sonst irgendwas.
Ich würde gerne auch noch irgendwie was an der herrschenden Klasse verändern. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie. Also beim Thema so, ne, also 1916 haben wir ja noch das Thema so richtig Adel und Bürgertum und so. Also Adel spielt auf jeden Fall noch eine große Rolle.
Genau, in Russland beginnt es schon langsam abwärts zu gehen. Ich glaube, Lenin ist da schon unterwegs in seinem verplombten Zug Richtung Russland, um da dann die Revolution 17 voranzutreiben. Also da in Russland geht es dann bald ab im Zarenreich.
Vielleicht würde es sich da auf jeden Fall lohnen, das auch schon in dem Setting vielleicht in Deutschland auch ein bisschen mit reinzuwerfen, dass es da vielleicht so eine kleine antiadlige Bewegung gibt, die vielleicht in dem One-Shot auch irgendwo mit unterschwellig ist, die vielleicht eine Verbindung zur Verbrennerszene hat.
Ja. Sehr schön.
Okay, ich würde gerne mit dir ins nächste Kapitel starten, wenn das okay für dich ist. Zum Thema Charaktere. Wie entsteht eigentlich ein Hauptcharakter für eine Geschichte?